was wir uns letzte Woche angeguckt haben, war das Problem mit den Hazards bei den Daten. So von der Art, wir wollen uns Daten aus dem Speicher laden, als Beispiel, und die hinterher zusammen addieren. Dann müssen wir in der Zwischenzeit mal, wie auch immer, Däumchen drehen. Wir haben uns angeguckt, wir müssen Däumchen drehen. Wir wissen nur manchmal nicht so recht, wie lange wir Däumchen drehen müssen, was letztendlich einfach von unserer Pipeline abhängt, wie lang die ist. Wir haben schon gesehen, wenn man entsprechend durch den Compiler NOPs einfügt, das ist ja doch irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Wir haben die Pipeline gebaut, damit es schneller geht, und haben gesehen, mit den ganzen NOPs, die wir da einbauen, ist die ganze Performance eigentlich nahezu wieder weg. Was könnte man tun? Das eine, sogenanntes Interlocking, heißt, wenn wir gerade nicht weiter wissen, ne, also wir haben da oben angestoßen das Laden von zwei Werten. Jetzt geht es im Moment nicht. Wenn wir das erkennen, gut, wie wir das erkennen, müssen wir uns doch mal genauer angucken. Aber wenn wir das, sagen wir mal, erkennen, dann könnten wir NOPs in die Pipeline schieben. Hallo. Das muss man ja nicht notwendigerweise durch einen Compiler machen lassen. Das kann man im Prinzip auch die Hardware machen lassen. Wenn die Hardware sieht, mir fehlt noch ein Datum, dann schiebt die Hardware NOPs rein. Ist das jetzt besser als durch einen Compiler? Oder schlechter?
Ja, man muss den Compiler anpassen. Und es ist nicht Mikroarchitekturabhängig mehr. Das kann man in der Hardware implementieren.
Das sind schon mal zwei gute Argumente. Ne? Gut, Compiler nicht anfassen, das macht man einmal. Schöner, wenn man es nicht machen muss, aber das ging ja notfalls noch. Aber wichtig natürlich, unabhängig jetzt, wie lang die Pipeline ist, dem Compiler ist das wurscht, dem Programmierer ist das wurscht, die Hardware regelt das schon. Und noch ein dritter Punkt. Ein nicht zu unterschätzender.
Ja, das kostet Silizium. Also es kostet wieder Gatter,
das zu machen. Okay, das ist jetzt kein Vorteil, das steht auf der anderen Seite. Ne? Das kostet natürlich Hardware, irgendwie müssen wir uns bauen.
Ja, das kostet vor allem Zeit, würde ich sagen. Ich meine, selbst wenn ich es nicht im Compiler mache, habe ich ja jetzt dieselben Nachteile.
Schneller werden wir nicht, nee. Also das steht weder auf der Positiv- noch auf der Negativliste. Das ist genauso schnell wie vorher. Aber wir haben noch einen Pluspunkt, einen großen Pluspunkt. Wir brauchen in unser Programm nicht die ganzen NOPs reinzuschreiben. Soll heißen, die stehen auch nicht im Speicher. Und wir hatten ja zwischenzeitlich zum Teil mehr NOPs in unserem Programm als eigentliche Instruktionen. Soll heißen, das Programm, wenn ich das mit Hardware, mit den NOPs erledige, dann schrumpelt das Programm auf die Hälfte oder was zusammen. Ich brauche für mein Programm nicht ein Megabyte, ich brauche ein halbes Megabyte Speicher oder so. Also insofern, wo du sagst, man braucht mehr Gatter, man braucht zwar in der CPU mehr Gatter, dafür braucht man aber sehr viel weniger Speicher. Das wäre eine Lösung, die man machen kann. Die gucken wir uns nochmal später ein bisschen genauer an. Und das Zweite, das ist eigentlich das, was man heutzutage bevorzugt, das sogenannte Forwarding. Soll heißen, wenn wir dann, wenn man sich das in der Pipeline anguckt, wir haben unseren Fetch, wir haben unser Decode, wir haben unser Execute. Und jetzt kommt noch unsere Memory Stage und unser Writeback. Und unser Problem war ja, das wird erst von da reingeschrieben. Soll heißen, 1, 2, 3 Schritte. Ne? Eigentlich ist das Rechenergebnis ja schon an der Stelle fertig. Das wird ja eigentlich nur noch da hinten so durchgeschoben. Manchmal braucht die Memory Unit ja das als Input. Man könnte aber auch sagen, man könnte das doch hier so sich gleich wiederholen. Wenn ich rechne, in einem Schritt rechne ich, dann habe ich das Ergebnis. Und wenn ich das Ergebnis für die nächste Rechnung brauche, dann könnte ich mir das doch so hintenrum mal abzweigen. Das ist nicht so ganz einfach, das werden wir uns noch angucken, wie das genau geht. Das wäre jedenfalls das sogenannte Forwarding. Allerdings, das Forwarding geht nicht immer. Also wir hatten gerade schon ein Beispiel gehabt, nämlich hier dieses Beispiel mit dem Load. Bei dem Load, naja, da kommt das Ergebnis da hinten raus. Ne? Aber das ist natürlich, wenn ich das mir jetzt als nächstes hole zum Rechnen, das ist nicht im nächsten Takt da. Das ist erst einen Tag später da. Ein Takt später da. Und wenn es einen Tag später da ist, dann kann ich es nicht sofort verwenden. Das geht definitiv nicht. Das ist einfach noch nicht da, das Ergebnis. Das wäre dann eine Möglichkeit, dass man sagt, naja, eigentlich mache ich immer ein Forwarding, wenn es irgendwie geht. Aber jetzt in dem Fall, ne, wenn es erst aus dem Speicher geholt wird, dann kann es noch nicht da sein, per Definition. Und dann sage ich eben, naja gut, dann bauen wir halt mal eine Blase ein. So eine Bubble. Jo, wie im Einzelnen machen wir das? Interlocking. Jo, die Pipeline soll selber erkennen, Moment mal, warte mal. Wie erkenne ich denn das? Woher weiß ich denn, dass ich jetzt so eine Abhängigkeit habe? Das fällt ja jetzt nicht vom Himmel. Ich kann natürlich immer sagen, wenn ich eine Load-Instruktion habe, dann immer drei Blasen dahinter. Wenn ich gerechnet habe, ich weiß ja nicht, vielleicht brauche ich das Ergebnis, ja, vorsichtshalber mal drei Nops rein. Das ist kontraproduktiv, könnt ihr euch vorstellen.
Ja, ich meine, ich habe ja in den Zwischen, also in den Stufenregistern, habe ich ja die Teile der Instruktion, die irrelevant sind.
Ja.
Die kann ich dann quasi vergleichen und sozusagen, wenn jetzt also das Ziel von dem vorherigen gleich ein Quellregister des nachfolgenden Befehls ist, dann muss ich halt, es reicht ja eigentlich, den Writeback dann zum Beispiel auszuschalten erstmal. Und halt den Program Counter nicht weiterzählen zu lassen. Also die ALU kann ja rechnen, aber es darf halt mein Zustand nicht zerstört
werden. Da waren schon ein paar gute Ideen bei. Also fangen wir mal an, nur mit der Erkennung. Pur mit der Erkennung, wann habe ich überhaupt das Problem. Wie ich das Problem dann löse, ist noch eine andere Geschichte. Wenn ich dann ein, keine Ahnung, Load A nach Register 2 addiere Konstante 1 und Register 2 und schreibe es nach Register 3, woran erkenne ich jetzt überhaupt dieses Problem? Dass ich da im Moment zwei Nops, drei Nops dazwischen schreiben müsste. Ich erkenne es letztendlich daran, dass hier, ne, das hast du ja gesagt, wenn in einem vorhergehenden Befehl das Ziel das gleiche war, wie in einem nachfolgenden Befehl ein Operand. Und zwar jetzt nicht der Inhalt von dem Register, der ist wurscht, sondern die Nummer von dem Register. Und du hast auch richtig gesagt, die Nummern und so, die stehen ja mit dabei. Die werden ja hier in unserer Pipeline mit weitergereicht. Ne? Das haben wir uns irgendwann mal angeguckt. In diesen Stufenregistern, da steht ja immer die Information, was noch zu tun ist. Und zum Beispiel steht da dann auch drin, naja, wenn du geladen hast, schreibst das Ergebnis nach R2. Also das R2 muss irgendwie noch mit davor kommen. Jo, und jetzt, wenn ich jetzt in dieser Decode-Einheit bin und soll aus Register 2 den Wert lesen, ja, dann muss die praktisch in allen Stufenregistern mal nachgucken, steht da als Ziel Register R2. Und wenn ja, jetzt kommt der zweite Schritt, was machen wir nun? Also das wäre die Erkennung. Zweiter Schritt, ja, Nops reinschieben oder, du hast gesagt, Program Counter nicht erhöhen. Right Bing. Das Writeback, das brauchen wir noch, weil sonst wird das R2 ja nie geschrieben.
Für die Pipeline-Stufen vorher. Also ja. die Zwischenstufen-Schreib-Operationen wegmachen.
Dass die Stufenregister nicht mehr beschrieben werden. Okay. So, wir haben hier sozusagen den Takt, der überall dran liegt, ne? Gut, wir haben gesehen, Takt ausschalten ist eine dumme Idee. Aber wir hatten ja eine andere Lösung dafür, wie man den Registerinhalt behalten kann. Das wäre eine Idee. Okay, also wir halten fest, wir wissen in den Stufenregistern, welche Register demnächst noch beschrieben werden. Und wenn wir uns die Nummern in der Decode-Einheit angucken, dann wissen wir, ob wir hier anhalten müssen, den Befehl, den nächsten, der da kommt, so lange, bis das Ergebnis geschrieben ist. Ja, das Ergebnis, wann ist es geschrieben? Ja, in dem Moment, wo das R2 in keinem dieser Stufenregister mehr auftaucht, ne? Dann muss es wohl geschrieben worden sein. Ja, und so lange halten wir die Pipeline an. Das ist jetzt nur die Frage, wie halten wir die jetzt wirklich an? Das ist so einfach auch nicht. Also wie gesagt, Takt ausschalten, haben wir uns schon mal angeguckt, ganz dumme Idee. Wie dann? Wie war das noch mit dem Takt ausschalten? Ja. Dass der vordere Teil langsamer läuft. Eine ganz neue Idee, da ist glaube ich noch keiner drauf gekommen. Können wir mal drüber nachdenken. Im Prinzip ist es egal, wir müssen sie ja zumindest verzögern, ob ich sie jetzt anhalte oder langsamer laufen lasse. Ich befürchte mal, dass langsamer wird auch nicht viel helfen, weil irgendwann musst du mal anhalten. Ne? Also rein theoretisch könnte man. Die
Instruktion fängt ja zum gleichen Zeitpunkt an. Also das müsste man ja weit vorher machen.
Ich sehe, da kommt ein Datenabhängigkeitsproblem. Also es könnte sein, also hier haben wir wirklich vor der Decode-Einheit haben wir ja praktisch nichts. Wenn man jetzt eine noch längere Pipeline hätte, dann würde das möglicherweise was helfen können. Dass man einfach langsamer nachfüllt, weil man merkt, das ruckelt. Hier in diesem Fall, die nächste muss ja schon anhalten. Also jetzt halber Takt hilft nichts, dann müssen wir sie definitiv ganz anhalten. Ja, aber wie? Wie war denn das mit dem Takt anhalten? Also was letztendlich hier kommt, irgendwie ein Signal raus, das heißt irgendwie Stall. Ne? Kann nicht weiter, geht nicht, muss warten. Was machen wir mit diesem einen Signal? Yep, genau. Also, was wir machen müssen, wir müssen praktisch den vorderen Teil anhalten. Den hinteren Teil aber natürlich nicht anhalten, das wäre ein bisschen kontraproduktiv, weil dann wird unser R2 nie fertig. Das muss ja weitergehen. Und da war jetzt auch schon die richtige Idee, ja, wenn es dann hier hinten so weiter tackert, naja, irgendwas müssen wir nachschieben. Ne? Also müssen wir an der Stelle eine Idee wäre, Knob nachzuschieben. Andere Idee wäre, man könnte auch so ein Valid-Bit mitschieben. Ist die Instruktion, die hier weiter tackert, ist die gültig oder nicht? Oder Knob. ja, da kann man sich noch drüber unterhalten, aber im Prinzip ist die Idee schon mal richtig. Jo, wie schieben wir jetzt entweder eine richtige Instruktion oder ein Knob da rein? Multiplexer, ne? Multiplexer, das war schon immer unser Freund, das geht für alles. Also da kommt entweder die normale Instruktion oder ein Knob. Ja, und das Ding, das schalten wir halt hier mit diesem Stall. Ja, du hast auch schon richtig gesagt, davor haben wir ja unsere Fetch-Unit. Die Fetch-Unit kriegt aus ihrem Programm-Counter die Adresse. Und die Adresse wird normalerweise inkrementiert und da wieder reingeschrieben. Mit jedem Takt. Da ist der Takt. Wir wollen nicht inkrementieren in dem Fall. Was machen wir dann?
Ja, da hoffen wir jetzt, dass der Program Counter auch so einen Load-Eingang hat und dann aktivieren wir ihn einfach.
Ja, und was war der Load-Eingang? Eigentlich nichts anderes als ein Eingang eines Multiplexers, ne? Der entweder den alten Wert nimmt oder den inkrementierten. Und auch das Ding steuern wir mit unserem Stall-Signal. Jo. Und jetzt haben wir hier noch, wir hatten ja vorher schon mal die Instruktion, die auszuführen ist, da reingeschrieben. Das ist die, die gerade nicht weiter kann. Da hast du richtig gesagt, naja, die dürfen wir aber natürlich nicht überschreiben. Die soll ja weiterhin gültig bleiben, muss halt warten, solange bis unser Register geschrieben wird. Jo, also die Instruktion, die hier reingeschrieben wird, auch die Multiplexer, entweder die neue Instruktion oder die schon gespeicherte halt nochmal übernehmen und auch das Ding mit unserem Stall-Signal steuern. Der holt schon die nächste. Hm? Jo, also das wäre eine Methode, den vorderen Teil der Pipeline einfach mal einzufrieren, wenn der hintere Teil sagt, aus welchen Gründen auch immer, geht gerade nicht. Das gleiche gilt so ähnlich, ne? Kann man sich vorstellen, hier Memory Unit, wir haben einen Cache oder irgendwas und wenn der Cache gerade sagt, nö, fort mal, lass mal langsam. Gleiche Methode. Nur, dass wir dann natürlich nicht nur die vorderen zwei anhalten müssen, da müssen wir dann vielleicht auch noch die Execution-Einheit mit einhalten. Aber gleiches Prinzip, gleiche Idee. Jo, okay, jetzt, also jetzt wissen wir, wie wir das anhalten. Das ist im Prinzip das Interlocking. Allerdings, wenn man das Interlocking extensiv betreibt, dann ist die Pipeline nutzlos. Also wollen wir eigentlich das Forwarding machen, wie es im Prinzip gedacht ist, habe ich euch schon gezeigt. Also wenn man das zeitlich sich anguckt, ja, wenn ich hier so meine Register hole, die Registerwerte verarbeite, ja, dann habe ich danach mein Ergebnis und das Ergebnis kann ich im nächsten Schritt benutzen, um weiterzurechnen. So die Idee. Und dann kommen eben die Zahlen, die ich brauche, nicht aus dem Registerfile, sondern sie kommen direkt aus dem Ausgang meiner Execution Unit. Kann auch sein, ich brauche sie nicht sofort, sondern ich brauche sie erst zwei Takte später. Naja, die Execution Unit reicht weiter an die Memory Unit reicht weiter und so weiter. Ich kann sie mir auch im Prinzip da abholen und benutzen. Ich kann sie auch nach dem Writeback abholen oder wenn ich sie noch später brauche, na gut, da wurden sie ins, ne, nach dem Writeback stehen sie im Registerfile, danach kann ich sie mir dann da wieder rausholen. Also im Prinzip sind sie eigentlich immer da, ich muss nur wissen, an welche Ecke ich sie mal abholen kann. Jo, und das ist dann so eine Schaltung. Also ihr erkennt Fetch Unit, so wie ihr sie kennt, Registerfile, wie ihr es kennt, ALU, wie ihr sie kennt, Memory Unit, im Prinzip alles gleich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das, was hier dazwischen steht. Normalerweise hole ich mir meine Operanden durch diese Multiplexer durch, aus meinem Registerfile. Aber ich kann die Multiplexer auch anders schalten, dass ich sage, naja, ich hole mir den Wert aus der ALU wieder in die ALU. Oder ich hole es mir hier hinten ab. Oder letzter Schritt, ich kann es mir auch, sehe ich es jetzt gerade, den Weg abholen. Das Ganze brauchen wir zweimal. Wir brauchen natürlich einen Multiplexer für den einen Operanden, einen Multiplexer für den anderen Operanden. Es kann ja sein, ich will Register 1 und Register 2 zusammen addieren. Register 1 habe ich im ersten Schritt geladen, Register 2 im zweiten Schritt. Naja, dann kann ich mir das eine vielleicht hier abholen, das andere da hinten abholen. Und dann muss ich jeweils diese zwei Multiplexer passend schalten. Jo, wer schaltet die denn jetzt? Das ist so die ähnliche Idee wie gerade eben beim Interlocking. Da haben wir überlegt, wir sehen den Befehl ja an, das brauchen wir. Und wir gucken in unserer Pipeline, in welchem Zwischenregister steht denn jetzt die Registernummer 2. Und genau das müssen wir hier im Prinzip auch machen. Dieser Multiplexer soll schalten auf den Ausgang. Genau dann, wenn in diesem Stage-Register drin steht, die Nummer von dem Register, was wir eigentlich von da haben wollen. Oder wenn die Registernummer da steht, dann nehmen wir uns das her. Und das Ganze zweimal. Wie groß ist denn der Aufwand? Ich meine, das lässt sich jetzt so schnell dazwischen malen, aber lässt sich das auch schnell so berechnen? Wie vergleiche ich denn die zwei Registernummern? Also ich kriege ja hier eine Registernummer, da oben, aus meinem Befehl kommen zwei Nummern. In unserem Beispiel waren die 5-Bit. Und wir müssen die 5-Bit hier oben vergleichen mit den 5-Bits da. Das sind 5 XORs mit einem Oder. Nicht Oder. Und wir müssen das Ganze noch vergleichen mit dem hier und vergleichen noch mit dem anderen. Dreimal vergleichen. An drei Stellen kann es prinzipiell sein. Es sind drei solche Vergleicher. Das Ganze allerdings zweimal. Dann habe ich meine Logik, dass ich überhaupt weiß, wo ich es hernehmen soll. Nein, da fehlt noch was. Was fehlt da noch? Ja, was wir noch zusätzlich brauchen, ist noch eine Entscheidungslogik. Es kann nämlich sein, dass mein Vergleicher sagt, ja, oh ja, mein R2 ist hier. Und der sagt, bei mir ist auch ein R2. Welches nehmen wir denn jetzt?
Ja, das könnte man ja einen Multiplexer anbauen, wenn man den dreistufig macht. Also auf drei Ebenen. Und dann einfach an den richtigen Stellen das passende Signal anlegt. Also
ja.
Dass ich das gespart.
Aber erstmal, welches nehme ich denn? Wenn hier, sagen wir mal, die zwei beide sagen, ja, das Register findest du hier.
Weiter vorne.
Weiter vorne. Das da. Warum? Genau. Der letzte Wert, den ich da reinschreibe, den hätte ich gern. Also muss ich alle drei Positionen gucken. Ja, und so wie du schon richtig dann sagst, kann ich den Multiplexer dreifach aufbauen. Wenn der erste sagt, der ja hier, dann kann ich den Wert nehmen und alles andere ignorieren. Ansonsten, wenn der sagt, hier findest du es, dann nehme ich den Wert, ignoriere alles andere. Bei dem Wert das Gleiche. Und nur wenn alle drei Positionen sagen, nö, bei mir nicht, dann nehmen wir den Wert aus dem Register. Jo, dreistufiger Multiplexer.
Vierstufig. Man muss ja auch noch irgendwo den vierten Eingang, wenn alle nur sagen, hat man etwas. Ne?
Also was man hat, ist dann so ein, zwei, drei, vier Eingänge. Drei Selects. Das ist sozusagen, naja, so wie du gesagt hast, die vorderste Stelle. Das ist die hinterste Stelle. Wenn die vorderste sagt, bei mir ist es, dann nehme ich den Wert von der ALU. Ansonsten nehme ich den Wert von der Memory Unit. Ansonsten den Wert vom Writeback. Ja, und ansonsten den aus dem Register. Ja, und das hier jeweils sind Vergleicher. Und die vergleichen, was vergleichen sie jetzt? Registernummern. Das ist einmal die Registernummer, die man gerne hätte. Die gehören sozusagen zusammen. Und die vergleichen wir jeweils mit den Nummern hinter der ALU, hinter der Memory Unit, beziehungsweise hinter dem Writeback. Also das jetzt jeweils als, das sind mehrere Bits. Jo. Was sagt ihr zu dem Aufwand? Ich stehe jetzt groß im Vergleich zum restlichen der ALU, zum restlichen der CPU oder klein oder naja. Das muss in einen Takt passen. Takt in dem Sinne sogar, dass natürlich auch das eigentliche Registerlesen in dem gleichen Takt noch passieren muss. Es sei denn, man baut natürlich hier noch wieder eine Stage ein. Dann haben wir aber das Problem, dann haben wir schon wieder vier Stellen, wo wir es finden können. Ne? Das heißt, der Aufwand, der... Naja, einerseits wird er dann kleiner, weil es nicht so schnell gehen muss. Andererseits wird er wieder größer, weil es noch wieder eine Stage mehr ist. Muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten ist der Aufwand, naja, es sind hier drei Multiplexer mit jeweils 32 Bit. Also ist nicht unerheblich. Es sind drei Vergleicher mit je 5 Bit, die zu vergleichen sind. Naja, geht noch so. Und das Ganze mal zwei. Wir haben zwei Operanden. Zwei Operanden ist parallel.
Eigentlich Problem ist, dass es nach der ALU vor dem Staging rein muss. Also die ALU braucht lang und dann muss ich das Ergebnis aber sofort wieder zurücktun, weil ich am nächsten Tag schon die Ergebnisse habe. Also das kommt an die Laufzeit der ALU hinten dran, obwohl es vor der ALU ist.
Beziehungsweise es kommt auch noch hinter das Registerfile.
Ja, das ist wahrscheinlich schneller
als. Also,
wenn die ALU sagt, ich habe das Ergebnis, dann habe ich einen Multiplexer mehr.
Dann ist es genau der eine. Ja.
Deswegen ist es nicht so schön.
Beim Registerfile, da sind es allerdings dann, also hier fehlen noch die Striche, da sind es dann noch mehr Stufen. Das heißt, da wird es möglicherweise auch schon kritisch. Und wir haben das Ganze jetzt hingemalt für eine fünfstufige Pipeline mit drei Bubbles. beziehungsweise drei Stellen, wo wir es uns herholen können. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe ja irgendwann mal erzählt, Intel ist so Größenordnung also bei 20 Stages, beziehungsweise man tendiert so 30, 40 dahin, damit es noch schneller geht. Dann haben wir natürlich nicht drei Stellen, wo wir uns das abholen können, dann haben wir 30 Stellen, wo wir uns das abholen können. Okay, da werden wir uns auch drüber unterhalten. Das geht so einfach dann nicht mehr. Jo, aber ich hoffe, die Idee ist klar. Auf die Art und Weise können wir uns im Prinzip jeden Wert, egal wo er ist, wiederholen. Eine Ausnahme, die bleibt halt, wenn wir mit einem Wert rechnen wollen, der von der Memory Unit erst geholt wird. Dann wollen wir hier rechnen, aber der Wert ist da noch gar nicht fertig, sondern der kommt erst einen Tag später. Da müssen wir Interlocking noch zusätzlich einbauen. Also hier nochmal die Geschichte, die wir uns da überlegt haben. Jo, gut, das ist das Bildchen dazu, was ich gerade gesagt habe. Jo, jetzt überlegen wir uns das mal. Intel mit seinen 30 Pipeline-Stufen, Tendenz steigend. Was machen die denn jetzt? Und wir haben ja auch schon mal überlegt, bei unserer ALU haben wir gesagt, naja, ALU, das ist eigentlich unser Knackpunkt bisher in der CPU. Es wäre ganz schön, wir würden die zersägen in 2, 3, 4, 5 Teile, damit es schneller geht. Jetzt habt ihr gesehen, wie man im Prinzip vorwarten kann. Und ohne Vorwarten braucht man nicht versuchen, die CPU schneller zu machen, weil das bringt nichts. Ich meine, wir können zwar noch 5 Stufen einbauen, dann sind die Stufen zwar alle schneller, aber wenn wir durch die Stufen 5 Knopf laufen lassen, dann ist der ganze Gewinn wieder weg. Der einzige Vorteil, man kann dann in den Prospekt von dem Prozessor reinschreiben, boah, noch 1 Gigahertz mehr. Schneller ist er zwar nicht geworden, aber 1 Gigahertz mehr.
Ja. Wenn du die ALU zerteilst, ist ja das Ergebnis von der ALU, weil ALU-Stufen Zeit braucht. Also man kann jetzt zwei ALU-Befehle hintereinander reinschieben. Das ist halt echt blöd. Also Forwarding hilft das halt nichts.
Ne? Das ist nämlich jetzt genau das Problem. Also wenn wir unser ALU zersägen, haben wir das Bildchen, da oben haben wir das Bildchen, dann haben wir hier eine Execution 1. Zweite Teil davon, haben hier unser Memory und haben dann halt noch eine Stufe mehr. Jo, und wenn wir jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Befehl da reinstecken und der nachfolgende Befehl braucht das Ergebnis, dann haben wir das noch nicht. Wir haben ja erst halb addiert. Die zweite Hälfte machen wir ja erst im nächsten Schritt. Soll heißen, wir haben das Ergebnis noch nicht. Das war jetzt so eine schöne Idee, die ALU zu zerdröseln in 1000 Teile und da Performance rauszuholen. Jetzt haben wir aber das Ergebnis, ja, wir müssen das Forwarding knicken. Das wollen wir aber nun ganz und gar nicht, weil dann geht uns die ganze Performance wieder kaputt. Wer hat eine Idee?
Nee, ich meine, man könnte so eine Kombi machen, dass man sagt, man interlockt nur einen Schritt und macht dann das Forwarding.
Okay, das könnte man natürlich machen, ne? So ähnlich wie hier bei dem Interlocking bei der Memory Stage. Da hatten wir ja auch gesagt, naja, da müssen wir Interlocking machen. Jetzt könnte man sagen, naja, dann machen wir Interlocking für diesen einen Doppelschritt. Dann fangen wir halt an zu rechnen und wenn der nachfolgende Befehl auch den gleichen Wert braucht, dann lassen wir ihn halt einen Takt liegen und dann weiter.
Ja. Naja, wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel den Addierer, dann hat man ja nach der Execution Stage 1 hat man die die hinteren X-Bits hat man ja schon addiert.
Mhm.
Und man braucht ja auch nur die hinteren X-Bits für die nächste Addition, weil es werden ja nur die hinteren X-Bits addiert.
Da hat jemand eine sehr schöne Idee. Alle verstanden? Also. Was brauchen wir jetzt noch? Das brauchen wir mal nicht. Also, wenn ich meine Stages so aufteile, so hatten wir uns das neulich mal hingemalt. Hier gehen eine andere Kreide da, egal. Also hier gehen die unteren Hälften, sagen wir mal, rein von dem, was zu addieren ist. Und hier kommt die untere Hälfte des Ergebnisses. Hier gehen die zwei oberen Hälften rein. Das Ergebnis der oberen Addition kommt wieder raus. Hier ist eine Pipeline Stage. Da sind Pipeline Stages. Wenn ich jetzt addiere, ne, man sieht es hier an dem Bildchen ganz gut, ich brauche die oberen Bits, die brauche ich noch gar nicht. Was ich brauche im ersten Schritt sind die unteren Bits. Das heißt, aus meinem Registerfile brauche ich im ersten Schritt nur die unteren Bits holen. Dann sind die fertig, dann brauche ich die oberen Bits. Und das war jetzt genau richtig erkannt. Ich brauche sie immer abwechselnd sozusagen, ich brauche sie nie beide. Und ich kann natürlich jetzt hier Forwarding machen. Ich kann die unteren Bits forwarden, ich kann genauso aber auch die unteren Bits forwarden. Und das passt zeitlich gesehen. Die Forward-Logik wird natürlich nicht einfacher, könnt ihr euch vorstellen. Wie schwierig ist die denn jetzt? Naja, es sind im Prinzip die Multiplexer wie gerade eben, so wie hier. Nur, dass ich jetzt natürlich an der Stelle welche brauche, für die untere Hälfte der Werte. Und ich brauche jetzt nicht in dieser Stufe, sondern in der Stufe Forwarder für die obere Hälfte. Das ist ein guter Hinweis. Hier brauche ich ja nur 16-Bit, da brauche ich nur 16-Bit. Das heißt, meine Multiplexer werden halbiert. Hier brauche ich die eine Hälfte, da die andere Hälfte. Soll heißen, der Aufwand ist gleich wie vorher. Aber, ja.
Ein Nachteil ist halt, dass das nur funktioniert, wenn man das wirklich aufteilen kann, diesen Addierer. Also ein Ripple Carry Addierer kann man prima so aufteilen. Aber wenn man jetzt so einen Carry Select hat, dann nimmt man sich die Möglichkeit, die oberen 16 Bits schon in zwei Varianten auszurechnen. Also das geht dann halt nicht mehr.
Nö, das brauche ich dann aber auch gar nicht.
Kann man später machen. Aber diese Parallelität verliert man, die man vorher hatte, wenn man es in einem.
Dafür kann ich aber beispielsweise Carry Lookahead benutzen. Das wird sehr viel einfacher. Ein 64-Bit Carry Lookahead, vergiss es. Ein 32, vergiss es. 16-Bit, naja, schon hart, aber das ginge vielleicht gerade noch. Und das wäre der schnellste. Also das ginge rein theoretisch dann. Jo, nee, aber wie ist denn der Aufwand? Also Multiplexer, hast du richtig gesagt, ist halbiert. Das heißt, vorher hatte ich hier die großen, jetzt habe ich hier halbierte und da halbierte, Aufwand identisch. Allerdings brauchen wir natürlich noch die Vergleicher, die jetzt auswählen, wo willst du denn jetzt dein Ergebnis herhaben. Das brauche ich natürlich jetzt einmal für die Stufe und einmal für die. Das heißt, da ist der Aufwand dann doppelt so groß. Ja, gute Idee, geht aber nicht. Nicht immer. Ein Beispiel. Typisches Beispiel, wie berechne ich den Mittelwert? Mittelwert würde heißen, addiere den Wert vom einen Register, den Wert vom anderen Register, das sind meine zwei Werte, und schreibe es da zum Beispiel rein. Und im nächsten Schritt das R4 halbieren, soll heißen, nach rechts schieben, um eine Position, mein R4 und das Ganze wieder nach R4 schreiben. Ja, klingt doch eigentlich was, klingt doch eigentlich sinnvoll programmiert und ist ja durchaus was, was auch mal vorkommt, ne? Mittelwertberechnung. Ja, Addition, sagen wir mal, bauen wir so auf. War ja eine schöne Idee. Jetzt müssen wir unseren Shifter aufbauen. Der Shifter, der muss jetzt irgendwie in diesem Zeitraum hier shiften, weil wir haben ja jetzt dahinter irgendwie unseren Multiplexer, der jetzt das Ergebnis auswählt, ob jetzt geschiftet das Shift-Ergebnis genommen wird oder das Additionsergebnis genommen wird. Jo, jetzt kann man natürlich nicht als Ganzes shiften, sondern wir müssen shiften entweder da, geht aber nicht, ne? Da haben wir das, die untere Hälfte noch nicht, Entschuldigung, obere Hälfte noch nicht. Also shiften in der Stage. Oder? Andere Vorschläge? Also ich male den Shifter mal dahin, kann es ja vielleicht noch ändern. Jo, könnte aber einer auch auf die Idee kommen und sagen, naja, shifte doch erstmal um eine Stelle das R2 und schreib's nach R4. Dann shiftest du den anderen Parameter, schreib's nach R5 und die zwei addierst du. Sieht genau das gleiche, also statt a plus b halbe haben wir jetzt halt a halbe plus b halbe. Ergebnis sollte, naja, bis auf Rundungsfehler das gleiche sein. Jetzt ist die Idee, erst shiften, dann addieren. Wenn wir jetzt unseren Shifter aber da eingebaut haben, dann ist er zu spät dran, um das Ergebnis zu liefern. Geht beim Forwarding nicht.
Man könnte jetzt nochmal forwarden bis zwei Stufen zurück. Also momentan haben wir nur ein Forwarding bis eine Stufe zurück, geht es nur zwei Stufen.
Nee, zeitlich zurück geht nicht. Also zurückgeben. Wenn der Additionsbefehl kommt und in der Stufe ist, dann hätte er gern das Shift-Ergebnis. Das Shift-Ergebnis ist aber noch nicht fertig, weil der Shift-Befehl, der ist gerade noch beim Shiften dabei. Ja, also Shifter weiter vorziehen geht nicht, zurück geht auch nicht. Ja, es bleibt dabei, ihr könnt euch drehen und wenden, wie ihr wollt, ihr könnt den Shifter einbauen, wo ihr wollt, es gibt immer Fälle, da geht es nicht. Gut, das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel für Mittelwertberechnungen, aber es gibt natürlich tausend andere Möglichkeiten, irgendwas zu berechnen. Ich habe einfach das Problem, hier habe ich erst die unteren Bits und dann kommen die oberen. Beim Shiften brauche ich aber alle gleichzeitig. Und das gilt im Prinzip natürlich fürs Verodern, Verunten, für XORen, so ähnlich. Gut, beim XOR oder beim Verunten könnte man noch sagen, naja, verunte ich erstmal die unteren Bits und dann die oberen, da geht es vielleicht noch. Bloß bei den Shift-Operationen, Rotier-Operationen und so, da geht es einfach nicht. Da brauche ich sie alle auf einmal. Eventuell ginge noch Shiften um 1. Also ich könnte die unteren shiften und in die oberen was reinschieben. Und das könnte ich im nächsten Schritt machen. Aber in die andere Richtung geht es dann nicht mehr. Wenn ich aus den oberen Bits was in die unteren reinschieben will, dann soll ich erst die unteren berechnen, aber ich brauche die oberen dafür. Also an der Stelle geht es nicht. Soll heißen, da brauchen wir dann wieder so Geschichten hier mit Locking irgendwelcher Art oder Interlocking.
Ja. Und wenn wir beide Pipeline shiften, einen Shift da reinmachen, einfach um einen Shifter zu haben, der weiter shiften kann. Also dass das, wir das Shiften auch aufteilen in zwei Pipeline-Stufen für größere Shift-Operationen und dann halt für die kleinen Shift-Operationen den Shifter nehmen, der in diesem Fall sinnvoll ist. Brauchen wir jetzt wahrscheinlich dann die Ansteuerung.
Es wird immer komplizierter, kann man sich vorstellen. Und, ich kann es natürlich auch noch ganz doof machen. Ich kann davor shiften, addieren und danach nochmal shiften. Spätestens dann geht es nicht mehr. Gut. Kann man natürlich auch sagen, jetzt einen Mittelwert berechnen. Ja, so häufig kommt das jetzt natürlich auch nicht vor. Beziehungsweise überhaupt Addition gemischt oder Addition, Subtraktion gemischt mit Rotationen, Shiften und so. So häufig kommt das jetzt nicht vor. So häufig nicht. Das kommt schon vor, aber so häufig wohl auch nicht.
Ja. Man könnte das Shiften, also alles, was das ganze Wort braucht, in einer Operation in eine extra Pipeline-Stufe packen. Und dann sagen, die ALU macht gerade nichts. Und das Shiften immer nur eine zusätzliche Option zu der Operation ist, die man hat. Also ich möchte addieren und danach shiften.
Das als extra Befehl einführen?
Ja, also dass das Shiften nicht als extra Befehl, sondern als Option für den Befehl gibt. Ich möchte danach noch shiften. Mhm. Also eine extra Pipeline packen.
Ja, das gibt es zum Teil sogar bei Prozessoren.
Irgendwie eine dreistufige Art.
Das kann man sich überlegen und dann macht es natürlich eventuell Sinn, weil dann lege ich mich sozusagen auf eine von diesen zwei Varianten fest. Wenn ich das mache, entweder die Variante oder die, spielt keine Rolle, dann kann ich meinen Shifter passend legen. Wenn ich das dem Programmierer frei überlasse, dann geht es nicht. Wenn ich den Befehl mit einbaue, ein Befehl ist natürlich dann festgelegt, der macht entweder vor der Addition oder nach der Addition, je nachdem, wie ich es da hinschreibe. Jo, okay, also ihr seht, so Forwarding ist schön, Pipeline super. Ja, lange Pipelines, Forwarding, es wird zumindest kompliziert, immer aufwendig. Ihr solltet jetzt Ideen haben, wie es im Prinzip geht. Das wäre zum Beispiel was, was ich auch gerne mal in der Prüfung oder so frage, wie das denn mit Forwarding und so geht. Jo, nächster Schritt, also wir hatten unsere Structural Hazards, wir hatten unsere Data Hazards, die haben wir jetzt so leidlich, sage ich mal, gelöst. Ne, Data Hazard, also ja, nochmal kurz rekapitulieren vielleicht. Wie weit spucken die uns jetzt noch in die Suppe? Wenn wir dann jetzt alles einbauen, was wir jetzt so kennen. Forwarding, Interlocking.
Ja, das Problem ist, dass wir immer dachten, wir wüssten, welche Befehle als nächstes ausgeführt wird. Was halt bei einem Conditional Jump nicht mehr der Fall ist. Bei einem Jump könnte man sich noch ausdenken, welcher es garantiert sein wird. Aber
jetzt lass mal die Control Hazards nochmal weg. Erstmal nur die Data Hazards, die wir jetzt hatten. Wie weit sind die jetzt noch schlimm für uns? Also muss der Programmierer jetzt noch ernsthaft aufpassen, wie er programmiert, oder kann er eigentlich sein Programm so hinschreiben, wie er es gewohnt ist? Und wie langsam ist denn jetzt das Programm? Die ursprüngliche Idee war ja Pipelining mit jedem Takt ein Ergebnis. Das war ja, so hätte es eigentlich sein sollen. Wie schaut denn das jetzt aus? Wenn wir alles einbauen, was wir an Interlocking, Forwarding und so kennen. Nicht mit jedem Takt, nee, leider nicht. Was gibt es denn da an Gegenbeispielen, die jetzt noch übrig sind? Ein Gegenbeispiel ist diese Konstruktion, weil einfach von der Memory Unit in die Execution Stage rein, da ist einfach noch eine zweite dazwischen. Das dauert einfach einen Takt länger. Also an der Stelle haben wir immer noch einmal Interlocking, eine Blase. Eventuell bei solchen Geschichten, wenn wir uns die so hintüfteln, dass wir da zwei Stages draus machen, haben wir da noch Interlocking-Blasen.
Ja. Wenn wir da zwei haben, können wir auch durch das Load 2.
Dann werden auch das mehr, klar. Ja, gut, wir haben uns neulich schon darüber unterhalten, dass man als Compiler-Bauer Load-Geschichten ganz nach oben schiebt, Store-Geschichten ganz weit nach unten im Code, soweit es geht. Dann sollten ja weitestgehend diese Interlocking-Geschichten weg sein. Vorausgesetzt, da ist einigermaßen Futter da, dass man Instruktionen umsortieren kann, sonst haben wir Pech gehabt. Solche Geschichten könnte man natürlich als Compiler-Bauer auch sagen, entweder Addition und Shiften, das ignorieren, das machen wir mal vorsichtshalber mal gar nicht. Oder auch da kann man natürlich sagen, vorsichtshalber mal ein bisschen umsortieren. Dann sollten, das zeigt dann die Praxis, sagen wir mal 90-95% dieser Probleme weg sein. Ne? Kann man. Ja, klar.
Vor allem, wenn man mit den Werten noch rumrechnet. Also, wenn man irgendwie den Wert liest, dann noch 4 drauf addiert und dann nochmal dereferenziert.
Ja, ist allerdings im Compiler natürlich sichtbar. Also, man sieht hier, was weiß ich, da wird das R4 berechnet, da brauche ich das R4. Da kann ich versuchen, umzusortieren, dass dazwischen irgendwie eine andere Instruktion kommt. Ja, mit dem Interlocking, mit dem Forwarding, sage ich mal so 90-95% der Probleme weg. Also wir haben dann, was weiß ich, bei 10 Takten haben wir 9 Ergebnisse, so mega großer Daumen. Und wenn man dann als Compilerbauer noch ein bisschen schlauer ist und sagt, naja, ich sortiere halt noch ein bisschen hin und her, dann sage ich mal, sind 99% der Probleme weg. Dann haben wir 100 Takte und davon sind 99 Ergebnisse und einmal Däumchen drehen oder so. Also da kann man sagen, Data-Hersatz spielen keine ernsthafte Rolle mehr. Jo, das sieht ein bisschen anders aus. Kontrollhersatz, ja, haben wir uns schon ein paar Mal überlegt, ne? Wenn wir dann einen bedingten Sprung machen wollen, dann haben wir irgendwie in unserer ALU subtrahiert, das war unser Compare. Ja, und dann wollen wir gemäß dem Compare springen oder auch nicht. Soll heißen, wir können eigentlich erst im nächsten Takt wieder in der Execution Stage unsere Flex nehmen und entsprechend auf dem Programm-Counter was drauf addieren oder es sein lassen. Das an sich können wir mal forwarden. Also die Flex, die forwarden wir natürlich sofort wieder, dass wir die im nächsten Takt zur Verfügung haben. Aber wenn wir in der Execution Stage unseren Programm-Counter berechnen und ihn danach logischerweise zurückschreiben, dann haben wir halt in der Zwischenzeit schon 1, 2, 3 neue Befehle geladen. Unabhängig davon, ob wir hätten springen sollen oder nicht. Und das ist natürlich was, was man jetzt so erstmal nicht gewohnt ist. Also da steht das, was ich gerade erzählt habe, hier so als Bildchen. Also wenn wir hier oben einen bedingten Sprung haben, den stecken wir da an die Pipeline und jetzt, ja, wenn der jetzt hier geholt worden ist, mit dem Holen von dem Sprung passiert ja erstmal überhaupt nichts. Also der wird einen Takt weitergeschoben und wir laden den darauf folgenden Befehl. Dann ist unser Sprungbefehl hier beim Registerladen, damit ist noch lange nicht gesprungen worden. Wir holen den nächsten Befehl und shiften den ganzen Kram ein weiter. Ja, und erst wenn der Sprungbefehl letztendlich durch die ALU durch ist, da wissen wir, wohin gesprungen werden soll. Und wenn wir den Wert zurückschreiben in der nächsten Stage, soll heißen, da unten kommt eigentlich erst das richtige Memory Load oder Code Load für den Sprung. In unserem Fall haben wir einfach drei Instruktionen immer fleißig in die Pipeline reingeschaufelt, die eigentlich vielleicht gar nicht hätten ausgeführt werden sollen. Jo, das ist jetzt erstmal so, Punkt. Also wenn wir jetzt nichts weiter machen würden, dann wäre das einfach so. Das Ganze nennt sich Delayed Branching. Delayed, einfach nur drei Takte verzögerter Sprung. Was machen wir? Eine Lösung wieder. Naja, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, sollen wir springen, sollen wir nicht springen, dann können, so ähnlich wie gerade eben, da wussten wir die Registerinhalte nicht. Jetzt wissen wir im Prinzip auch einen Registerinhalt nicht, nämlich den Inhalt vom Programmcounter. Dann können wir so lange, bis wir ihn wissen, Däumchen drehen. Also in unserem Falle drei Takte, Däumchen drehen. Woher wissen wir denn, dass wir Däumchen drehen müssen? Vorhin haben wir es gesehen, da haben wir ja gesehen, hier waren so Registernummern. Die haben wir verglichen mit dem Befehl, den wir da gerade ausführen wollen. Und woher wissen wir jetzt, dass wir Däumchen drehen müssen?
Ja, wir wissen ja schon, dass wir starken Befehl haben.
Woher wissen wir das?
Das wissen wir, weil es im Befehl drin steht.
Also, wenn hier vorne in der, nach der Fetch-Unit in der in dem Stage-Register, wenn da eine bestimmte Bit-Kombination drinsteht, wissen wir, oh, das ist ein Sprung. Oder vielleicht Sprung. Okay? Soll heißen, Programm-Counter anhalten, ne? So ähnlich wie vorhin hier mit dem Stall, ganze Geschichte davor anhalten, warten. Jo, im nächsten Schritt ist unser Sprung da. Das heißt, wir müssen eigentlich da auch nochmal gucken, ob da ein Sprung ist. Auch dann Programm-Counter noch anhalten. Der Sprung, der klackert jetzt so langsam da durch und so lange, bis er nicht da hinten angekommen ist, anhalten. Also in diesem Falle müssen wir drei Stages oder Stage-Register überprüfen, ob da jeweils ein Sprung drin ist. Im Prinzip wieder ein Vergleicher. Ne? Wenn das Bitmuster so und so aussieht, dann Stall. Okay, das sind noch ein paar Optimierungsmöglichkeiten, da kommen wir gleich drauf. Erstmal das pure Interlocking, einfach anhalten. Du hast natürlich recht, das kann man verbessern, definitiv. Aber also die Erkennung ist vergleichsweise einfach, ist zu erledigen mit einem Vergleicher. Ja.
Müssen wir nicht so oder so Befehle wegschmeißen, wenn wir springen, weil wir haben ja schon Zeit davor, die gerade gestallt sind. Und die werden ja sonst durchgerechnet und schreiben hinterher irgendwas in den Speicher, obwohl es eigentlich gar nicht ausgeführt werden sollte.
Wenn wir erkennen, dass hier ein Sprungbefehl drin ist, dann haben wir gesagt, also hier vorderen Teil anhalten, Programm-Counter nicht erhöhen, aber wir müssen natürlich was nachschieben. Irgendwas Sinnvolles hatten wir vorhin schon, Nops. Und ob die Nops dann durchgehen oder ob die Nops, ja, sollen sie halt durchgehen, macht nichts. Die brauche ich in dem Sinne nicht wegschmeißen, ne? Du guckst noch ein bisschen skeptisch. Also wenn ich irgendwo erkenne, dass hier irgendwo ein Sprungbefehl drin ist, dann schiebe ich Nops hinterher. Und erst wenn der Sprungbefehl draußen ist, dann weiß ich, dann ist er abgearbeitet, dann weiß ich, wo es weitergeht. Dann schreibe ich den neuen Wert in den Programmcounter und ab dann schiebe ich von den entsprechenden Speicherzellen wieder Befehle nach. Doofe Idee, aber die funktioniert. Du hattest schon eine bessere Idee, wir werden ja noch ein paar andere bessere angucken. Jo, ne? Also das ist so das Bildchen dazu. Bis da hinten müssen wir letztendlich warten, bis es weitergehen kann. Jo, jetzt muss man allerdings dazu sagen, das ist immer so meine Daumenregel hier, Größenordnung, jeder fünfte, sechste Befehl hängt ein bisschen ab von der Architektur, von Befehlssatz. Größenordnung, jeder fünfte, sechste Befehl ist eine Sprunginstruktion. Du hast natürlich recht, eine doofe Idee, bei jedem fünften Befehl mal die Pipeline anzuhalten. Jo, wie doof ist denn der Befehl? Wie doof ist denn die Idee? Na, rechnen wir mal ein bisschen. Also, wenn wir K-Stufen haben und wir halten die Pipeline so lange an, bis wir wissen, wo es weitergeht. Jo, eine Instruktion dauert einen Takt. Die nächste dauert einen Takt. Die nächste ein, die nächste ein. Dann haben wir vier normale. Und wenn ich jetzt sage, naja, jede fünfte ist ein Sprung, grober Daumen, dann braucht die natürlich erstmal einen Takt, ganz normal, plus Däumchen drehen. Wie lange Däumchen drehen?
Also, so K minus 1, bis der Sprung natürlich ist durch die Pipeline.
Genau, das ist jetzt die Frage. Gerade eben hatten wir bei einer fünfstufigen Pipeline drei Blasen. Ne, das Fetch können wir immer machen und das Write Back, da brauchen wir nicht warten, da ist vorher der Programm-Counter geschrieben worden. Also die zwei fallen weg, die anderen K minus 2 bleiben übrig. Also die müssen wir noch warten. Ja. Ne? Und wenn das K gen 30, 40 tendiert, ist das eine ganz blöde Idee. Ne? Dann haben wir zwar vier Befehle, die rasend schnell durchgehen, und der Sprungbefehl, der macht die Performance völlig kaputt. Jo, Speed up. Naja, im Prinzip dann noch teilen. Quatsch, umgekehrt. Ne, 5 hätten wir eigentlich gerne, oder Entschuldigung, K hätten wir gerne. Im Beispiel 5. Das K hätten wir eigentlich ganz gerne. So viel Performance wollten wir eigentlich rauskriegen aus unseren K-Stufen. Allerdings, naja, und wenn das K sehr groß wird, dann sieht man, dann kommt da etwa 1 raus. Also umso mehr Stufen ich einbaue, desto schlimmer wird das Problem.
Naja, durch 5
dann.
5 noch. Nee. Naja, es sind 5 Befehle und durch 5, also ein Befehl. Dann
geht auch pro Befehl. Gut, du willst es pro Befehl. Ich hatte das jetzt aufgeschrieben insgesamt für die ganze Pipeline. Eigentlich hätte ich gern diesen Speed-Up oder die Performance K.
Ja.
Also ich brauche K-Schritte, allerdings brauche ich eigentlich doch deutlich mehr.
Ich meine, dann kommt, ist der Speed-Up nur noch davon abhängig, wie oft mein Sprung kommt und ich mir davon beurteilen
kann. Das hier mit den 4 Einsen, das kommt daher, weil ich gesagt habe, der fünfte ist der Sprung. Wenn man jetzt was anderes annimmt, was weiß ich, jeder zehnte ist ein Sprung, dann stehen hier halt 9 plus den Rest. Jetzt weiß ich, was du meinst. Entschuldigung, hast recht. Also das geht natürlich auf den Mittelwert davon, logischerweise. Ja. Okay, also die Idee so prinzipiell ja nicht schlecht, man dreht so lange Däumchen, bis man weiß, wo es weitergeht. In der Praxis haben wir damit unsere Pipeline eigentlich kaputt. Da haben wir mehr Nops in der Pipeline als sonst irgendwas. Gut, jetzt kann man das war so die Idee in den 80er Jahren Größenordnung, man kann aus dem Problem eine Tugend machen, dass man sagt, naja, das ist einfach so. Du weißt, du hast da einen Sprungbefehl hingeschrieben, bedingt oder unbedingt, völlig wurscht. Wenn du das hinschreibst, dann weißt du, die nächsten Instruktionen, die danach folgen, die werden ausgeführt. Ob gesprungen wird oder nicht, spielt keine Rolle, die werden ausgeführt. Das kann man auch nutzen. Da gibt es noch etliche Architekturen, die in den Jahren so entstanden sind. Beispielsweise heutzutage, was ist noch übrig, ernsthaft? Beispielsweise die Spark-Architektur, Sun Workstations und so. Ja, naja, also das ist, glaube ich, noch das ernsthafteste Beispiel. Die haben einfach in ihrer ISA drinstehen, wenn du einen Sprung hast, dann werden danach kommende Instruktionen noch ausgeführt. Punkt. Das ist für den Programmierer manchmal so ein Knoten im Hirn. Man kann es allerdings ausnutzen. Nehmen wir mal das Beispiel hier. Links mein Code. Ich möchte beispielsweise ein Maximum berechnen. Wie mache ich das? Ich berechne hier irgendeine Bedingung und dann ist der Wert gleich A, ansonsten ist der Wert gleich B. Wenn ich jetzt strohdoof nicht drüber nachdenke und das umsetze, dann sage ich, naja, ich brauche hier oben meinen bedingten Sprung. Dann weiß ich aber noch nicht, wo ich lande. Also bauen wir mal drei Nops ein, vorsichtshalber. Jo, wenn ich springe, lande ich hier unten. Wenn ich nicht springe, dann lande ich hier, im oberen Fall, ne? V gleich A. Also kopiere ich das A nach R1, das R1 nach V und springe ans Ende. Sprung, naja, dauert eine Weile. Die nachfolgenden drei Instruktionen werden ausgeführt. Wollen wir aber gar nicht, wir haben nichts mehr zum Ausführen. Also dreimal Nop. So, wenn wir da runter springen, dann machen wir halt das Umgekehrte. Jetzt sieht man, naja, ein bisschen ernsthafter Code ist dabei, aber auch verdammt viel Nop. Jetzt kann ich das Ganze umschreiben, auch als Programmierer. Also wenn ihr euch das nur links jetzt mal anguckt, wenn Bedingungen V gleich A, ansonsten V gleich B. Ich kann auch sagen V gleich B, aber wenn die Bedingung wahr ist, dann überschreibe ich das V nochmal. Das ist semantisch genau das Gleiche. Eigentlich würde man sogar sagen, das müsste doch länger dauern, weil ich mache das V gleich B, die Instruktion mache ich ja, auch wenn es eigentlich gar nicht nötig ist. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was der Compiler daraus macht, naja, dann hat er jetzt ein bisschen Futter gekriegt. Ne? Jetzt kann er die Bedingung, die hier unten ja verzögert ausgeführt wird, die kann er sich sozusagen darüber denken, kann die nach oben ziehen. Ja, und während er jetzt Däumchen dreht und überlegt, wo es lang geht, macht er das, was er sich auf die lange Bank geschoben hat. Nämlich dieses V gleich B. Also meine drei Delay-Slots, naja, zwei davon habe ich gefüllt, den dritten, okay, fällt mir nichts mehr ein, schreibe ich halt einen Nop hin. Ja, und jetzt springt er entweder drüber, im Falle, dass V gleich B schon ein gutes. Ansonsten läuft er durch und dann macht er halt das noch. Vorher waren es, glaube ich, 12 Instruktionen. Nur dadurch, dass ich den Code hauchzart umgeschrieben habe, sind es jetzt noch 6. Doppelt so schnell. Doppelt so viel Speicherzyklen. Im Falle, dass jetzt der Kram im Cache ist, wurscht. Also je nachdem, wie die Bedingung ist, ja, eventuell doppelt so viele. Jo, und wenn ihr euch das mal anguckt, was weiß ich, zum Beispiel den Source-Code vom Linux-Kern, ist immer so geschrieben. Muss mal reingucken. Ne, da steht nicht if Bedingung v gleich b, else v gleich a, sondern so hingeschrieben, wie es hier steht.
Man muss keine Netze schreiben. Also das ist bei mir doch weil eigentlich kann das der Compiler ja auch. Also
die neueren Compiler können es inzwischen alle. Die älteren, nee, die konnten zwar so ein bisschen umsortieren, aber denen musste man schon ernsthaft beibringen, dass sie umsortieren können. Auf jeden Fall, was man hier sieht an dem Beispiel, diese Delay-Slots, die können durchaus was bringen. Ne? Also, man kann es doof machen, so, einfach strohdoof hinschreiben, dann ja, haben wir unsere Pipeline vom Speed-Up her halbiert. Ne? Zur Hälfte macht er ernsthaften Code, die andere Hälfte ist nix. Man kann es ein bisschen schlauer machen, und dann haben wir hier, naja, ein Knob in 5 anderen Befehlen, also haben wir jetzt praktisch ja 5/6 von unserer Performance. Jo, also die Idee ist, wir können die Delay-Slots schon nutzen, durchaus. Das macht auch durchaus Sinn. Das wäre die Methode, dieses Delayed Branching einfach, ja, wenn es denn schon so ist, dann nutzen wir es halt. Und die andere Variante wäre, und das hattest du vorhin gemeint, naja, man kann den Kram doch erstmal in die Pipeline reinschaufeln. Und wenn man dann merkt, oh, das war eine falsche Idee, wir hätten springen sollen, dann kann man natürlich den Kram, den man schon in die Pipeline reingeschaufelt hat, irgendwie wieder rauskicken. Das ist aber, könnt ihr euch vorstellen, da brauchen wir ein bisschen Hardware für. Das Delayed Branching kostet nichts. Naja, ein bisschen Intelligenz im Compiler oder ein bisschen Intelligenz im Programmierer, dass er es halt passend hinschreibt. Ansonsten kostet es uns nichts. Das ist einfach ja schon so.
Ja. Man müsste doch dann nur das Register, das Ergebnis geschrieben wird, halt sagen, das ist jetzt ein invalides Register, schreibt das mal nicht zurück. Also man müsste es ja noch nicht mal, die Instruktion noch nicht mal rausnehmen, sondern einfach nur sagen, mach mal lieber nichts, was irgendwie Seiteneffekte hat.
Ja, das ist, so einfach ist das leider nicht. Beispielsweise Memory Unit, ne, die darf nicht. Und manchmal hat man es ja noch so, dass hier diese Decode-Logik auch Werte aus dem Speicher ausliest. Addiere 1 zur Speicherzelle 25, der muss die Speicherzelle 25 schon mal holen. Und das macht er möglicherweise, ne? Wenn das einen Trap auslöst oder wenn das beispielsweise auch ein, also in Intel gesprochen, ein In-Befehl ist, ne? Ich lese was von einem I.O.-Gerät, das ist eine dumme Idee, das dann hinterher canceln zu wollen, das kann man dann nicht mehr canceln. Okay, dann das In müsste dann nach hinten laufen, ne? Der muss an der Stelle aus dem Speicher lesen, beziehungsweise vom I.O.-Gerät lesen. Und da müsste ich ihn gerade noch vorher abcanceln. Es geht, aber könnt ihr euch vorstellen, die Logik ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Ihr müsst praktisch in dem Moment, wo ihr seht, dass die, wenn die Execution Stage sagt, neuer Programmcounter, dann muss alles, was danach kommt, gecancelt werden. Soll heißen, ihr müsst praktisch den Inhalt, der hier drin steht, beispielsweise einfach durch Knobs ersetzen. Ne? Also so ähnlich wie hier immer mit unseren Multiplexern, naja, den ursprünglichen Wert, der da drin stand, nehmen oder im Falle von Sprung stattdessen einen Knob reinschreiben. Geht, klein bisschen Aufwand. Jo, die Frage ist jetzt, was ist besser? Canceln oder lieber dieses Delayed Branching benutzen?
Mit 3 Delay-Slots ist es halt ganz schön, aber wenn man sie in 40 Stufen hat und alle 5 Instruktionen 35 Delay-Slots vollgekommen sind, ist es halt schwierig.
Okay, das ist schon mal der eine Punkt, den haben wir hier irgendwo auch. Also kann man sich mal überlegen, kann man sich irgendwie eine Handvoll Programme hernehmen und kann mal versuchen, die Delay-Slots zu füllen. Und dann wird man merken, schwierig. Also da muss ein Compiler schon mächtig Gehirnschmalz reinstecken, um die Delay-Slots zu füllen. Also könnt ihr euch vorstellen, beispielsweise bei einer relativ kurzen Schleife, wo er immer springt. Und wenn er in der Schleife nichts tut, ja, was soll ich denn dahinter sortieren? Ne? Da ist nichts. Wenn man sich das mal so grob anguckt, dann kann man sagen, naja, einen Delay-Slot, den kriege ich ziemlich häufig noch mit irgendwas Sinnigem gefüllt. Zwei Delay-Slots füllen, na, wird schon dünne. Spätestens bei drei ist eigentlich schon Feierabend. Ne, habt ihr an dem Beispiel auch schon gesehen. Meinen dritten Delay-Slot, ich habe einfach nichts mehr. Was soll ich da hinschreiben? Vielleicht habe ich noch was. Ne, das geht ja, also wenn mein Code hier unten noch weitergeht, dann könnte ich vielleicht natürlich von dem Code da unten noch irgendwas hochziehen, was an der Stelle dann eh noch gemacht werden müsste. Aber es wird schwierig. Ja.
Wie kriegt man Schleifen überhaupt ziemlich gefüllt?
In Schleifen wird das ganz schwierig. Da können wir uns mal überlegen, was könnte man da machen? Nehmen wir mal eine ganz kleine Schleife. Was machen wir mit der Schleife? Summieren die Zahlen von 1 bis 10 auf oder so. Schlechte Idee. Also, wir hätten da irgendwas in der Art nach... Wir haben gesagt, erstmal nach unten springen. Jo, und hier wäre dann ein Move, ja, sagen wir mal, von 0 bis 10 aufaddieren oder so. Also 0 nach R2. Und unser Ergebnis. Noch R3. Also wenn das die Summe ist, das ist unser Laufindex. Was schreibe ich hier hin? Also wenn ich das Ende noch nicht erreicht habe, Loop. Da addiere ich meinen Index zum R3 dazu. Was fehlt noch? Genau. Also ein addiere 1 zu R2 dazu. Das wäre jetzt mal eine Schleife, die nicht viel kleiner geht. Ne? Also da ist im Prinzip ja nur eine ernsthafte Anweisung drin. Okay, das erhöhen noch. Aber also viel kleiner. Wenn man die weglässt, dann ist die Schleife witzlos. Jo, jetzt müsste man sagen, eigentlich müssten hier unten drunter rein Ops. So wird's aussehen. Strohdoof. Okay. Also hier oben ist schon mal klar, die drei Nops werden immer ausgeführt. Nutzlos. Das, was davor steht, muss ich immer ausführen, eigentlich nicht nutzlos. Also könnte man sagen, naja, lassen wir mal einen Knob und ziehen den Jump einfach nach oben. Dann sind wir schon mal zwei Knobs los. Da oben ist es relativ einfach. Möglicherweise haben wir natürlich vor der Schleife noch irgendwas anderes. Dann könnte man vielleicht das eine noch runterziehen und das nächste noch auch noch losfahren. Vielleicht kommt drauf an. Jo, was machen wir mit den Knobs hier unten? Können wir da was hoch, was runter irgendwie ziehen?
Später nochmal verwendet werden. Also wenn die nicht verwendet werden, kann ich die auch einfach runterziehen und direkt wieder vor dem Compare springen.
Also Idee, die zwei könnte man doch auch dahin und die zwei löschen. Wie ginge das?
Kann man sie danach wieder rückgängig machen?
Ja, könnte man tun. Okay, nehmen wir mal der Einfachheit halber an, dass die danach nicht mehr gebraucht werden. Also die Summe natürlich schon, aber nicht der Index. Wie wäre es dann? Naja, in diesem Falle wird natürlich dummerweise unsere Summe jetzt noch einmal zu viel erhöht. Das will man natürlich eigentlich nicht. Okay, das wäre dann sozusagen die Lösung. Ne? Also man könnte dann natürlich eine 9 hinschreiben. Dann weiß man, ja, ich springe 9 mal nach oben und führe es aus. Und das letzte Mal, wo ich nicht mehr nach oben springe, führe ich es aber trotzdem nochmal aus, weil es steht da ja drunter und bin dann fertig. Genau. Ne? Er springt dann praktisch nur noch zum Compare und dreht hier seine Runde. Und während er hier seine Runde dreht, macht er immer noch das, was da drunter steht. Man hat nur noch ein Label. Ich überlege gerade, das Compare könnte man eventuell auch noch darunter ziehen. Dann wird es beim ersten Mal nicht so einfach gehen. Dann muss das Compare noch einmal vor. Dann könnte ich das Knob noch mal durch das Compare ersetzen, weil das ja eh nutzlos dasteht. Ja gut, wir brauchen es nicht bis zum Exzess treiben, aber ihr seht, also man kann da was tun. Ne? Man kann da definitiv was tun. Und selbst hier in dem kleinen Beispielchen, man könnte es also in diesem Fall sogar alle Knobs loswerden. Ja?
Man könnte sich ja dann auch gleich den ersten Sprung total sparen.
In dem Fall schon. Da ein schlauer Compiler sieht, hier oben steht eine 0 drin, er springt da runter und vergleicht mit 9. Das, ja.
Die Loops gehen weg.
Dann ist
es. Weil Loop ist ja kein Inhalt mehr. Also nach Test, was die nächste Zeile ist.
Okay, stimmt. Ja, also da an dem Code, da kann man eine Weile rumpolieren. Ne? Allerdings, wenn hinterher jemand sich den anguckt und verstehen will, was da eigentlich getrieben wird, der muss ein paar Takte länger nachdenken. Also das sieht man dem Code dann auf den ersten Blick definitiv nicht mehr an, was der eigentlich wirklich macht. Jo. Schauen wir das noch? Schauen wir noch. Also, was haben wir gesehen? Umsortieren hilft. Man kann die Layslots füllen. Wir haben aber auch schon gesehen, naja, es wird möglicherweise schwierig, sie alle zu füllen. Und logischerweise, ne, Intel mit seinen, keine Ahnung, 30 Pipeline-Stufen, also mindestens die haben ein Problem. Also man sieht an dem Beispiel schon, ich habe bloß, was sind das hier, keine Ahnung, 6, 7 Instruktionen. Wie soll ich mit 6, 7 Instruktionen 30 Delay-Slots füllen? Haben wir einfach nichts, geht nicht. Soll heißen, also umso länger die Pipeline wird, desto weniger sinnig wird das Ganze eigentlich. Was man also machen muss, ist, naja, woran liegt es, dass wir in unserem Fall 3 Delay-Slots haben? Das liegt daran, dass die Sprungzielberechnung erst sozusagen 3 Takte nach dem Fetch kommt. Wenn das jetzt weniger Delay-Slots werden sollen, muss man das entsprechend früh nach dem Fetch machen. Gut, man kann sich schnell überlegen, erst muss man den Befehl holen, sonst weiß ich gar nicht, ob ich springen soll oder nicht. Also früher, also während des Fetchen schon testen, geht nicht. Es geht erst frühestens einen Takt danach. Ja, aber bis dahin, rein theoretisch, könnte ich das mit der Sprungzielberechnung ranschieben. So die Idee. Und dann sieht man allerdings natürlich, ja, wenn ich das jetzt vorziehe, in meine Operanden-Hohlphase zum Beispiel, das wäre die erste, kann ich tun, aber da habe ich natürlich keine Alu eigentlich. Man kann aber natürlich sagen, oh, das ist es mir wert, ich baue eine zweite Alu ein, damit ich meine ganzen Delay-Slots loswerde. Das ist das, was häufig gemacht wurde, zumindest in der Vergangenheit. Wenn ich das nämlich tue, habe ich genau einen Delay-Slot und das ist beispielsweise das, was die Spark-Architektur hat. Die haben genau einen Delay-Slot. Gut, haben wir gesehen, ein Delay-Slot füllen, das kriegt man noch so einigermaßen hin. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das so weit vorzieht, dann muss diese eine ALU zum einen den Vergleich machen und auch noch die Adressrechnung machen.
Zwei ALUs.
Zwei ALUs. Wir haben schon gesehen, eine ALU ist ja schon ziemlich langsam. Zwei ALUs sind ziemlich langsamer, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Und das ist einer der Gründe, beispielsweise, warum die MIPS-Prozessoren bei den bedingten Sprüngen auf Gleichheit testen können und auf Ungleich, aber nicht auf größer, kleiner. Warum? Naja, Gleichheit überprüfen, das sind im Prinzip 32 parallel liegende XORs mit einem Nicht-Oder dahinter. Größer, kleiner, haben wir gesehen, ist eine Subtraktion. Und Subtraktion ist, ne, haben wir gesehen, Addition ist teuer. So ein XOR parallel ist kein Problem, das kann man machen. Größer, kleiner geht da nicht mehr. Jo. Aber wenn man das dann macht, und so machen die MIPS-Leute das dann halt, die können sagen, sie haben nur einen Delay-Slot. Und den einen Delay-Slot, Herr Compilerbauer, kümmere dich mal drum, sortiere deinen Code so um, dass du diesen einen Delay-Slot gefüllt kriegst. Und einen, das kriegen die Compilerbauer heute eigentlich ganz ordentlich hin. Jo.
Wie ist es jetzt mit dem bedingten Sprung? Wenn wir es im Instruction Decode machen, wo ja auch erst die Werte geholt werden aus dem Register. Mhm. Dann werden wir die Werte holen und dann vergleichen und dann noch Program Counter ändern. Das heißt, die Stage wird doch ein ganzes Stück länger.
Ja, die ist heftig. Wobei man kann ja natürlich sagen, in unserer ALU, da haben wir die Addition und hinter der Addition einen großen Multiplexer, um auszuwählen, Addition, Subtraktion und so weiter. Hier haben wir dann in der Decode-Phase den Multiplexer, um das Register auszuwählen oder die Register auszuwählen, die wir vergleichen wollen und dahinter den Addierer für den Sprung, für die Sprungberechnung. Also die zwei Stages müssten ungefähr gleich kompliziert sein. Allerdings, die sind dann heftig, beide. Ne? Bisher war das Dekodieren nur ein einfacher Multiplexer. Jetzt ist halt noch ein komplexer, großer Addierer mit drin.
Die MIPS-Leute sind also eine kombinierte Instruktion für Vergleich und Sprung?
Ja.
Normalerweise bei Intel spricht man nur nach dem Flex. Da kann, muss ja gar nicht mal ein Compare davor stehen.
Genau.
Das
mit den.
Ist ja unter Umständen dann wieder nicht fertig, wenn es halt.
Das ist das Problem. Die Flex stammen normalerweise aus der Execution Unit durch die letzte Addition, Subtraktion, Verundung, irgendwas. Das ist noch lange nicht fertig, wenn ich danach sofort springen will. Das geht dann wieder nicht. Deshalb ihr habt wieder viel gelernt. Ich danke fürs Mitmachen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Dankeschön.